DW Menschen und Märkte.
Mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz gegen den Retourenwahn. Mit dem Cyber Innovation Hub gegen den Feind aus dem Netz. Das und noch viel mehr gibt es heute in unserem Wirtschaftspodcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Heute hat sich das Bundeskabinett mit einem Thema befasst, das unter dem sperrigen Namen Kreislaufwirtschaftsgesetz gut versteckt, dass es alles andere als unwichtig ist. Dieses sprachliche Ungetüm aus der Straßenbahnschienenritzenreiniger-Fraktion der sogenannten Composita bedarf aber nun wirklich der Erläuterung. Das übernimmt Angela Ulrich.
Es geht darum, dass Händler zurückgeschickte Ware oder Ladenhüter nicht mehr so einfach als Abfall deklarieren und wegwerfen können wie bisher. Für Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist klar:
Mir geht es darum, dass neue Ware, die zurückgeschickt wird, die vollständig in Ordnung ist, wo nichts dran wird, ist, die wird heute vernichtet. Und damit werden Ressourcen einfach verschwendet. Und das kann man so nicht machen. Und deswegen will ich dieser Praxis, die sich da eingeführt hat, einen Riegel vorschieben.
Dazu führt die Bundesregierung eine sogenannte Obhutspflicht ein. Amazon, Zalando und Co. bleiben länger verantwortlich für ihre Produkte. Sie müssen künftig transparent machen, wie sie mit den Waren weiter umgehen. Das Gesetz schreibt vor, dass die Händler ihre Waren, Zitat, gebrauchsfähig halten müssen. Nur um Regale leer zu bekommen, darf nichts mehr weggeworfen werden. Und wenn etwas entsorgt wird, weil es tatsächlich nicht mehr taugt, muss das offengelegt werden. Für den Umweltexperten Sascha Roth vom Naturschutzbund ist das eine richtige Initiative.
Wir müssen uns vorstellen, das sind eigentlich in der Regel Gerätschaften und Produkte, die man sehr gut wiederverwenden kann. Allerdings muss man auch dazu sagen, das ist jetzt erstmal das Rahmengesetz und wir brauchen jetzt sehr zügig eine Verordnung, die das dann auch wirklich in Gänze regelt.
Tempo fordert der NABU also, denn bisher gehe es nur um den gesetzlichen Rahmen, nicht um die konkrete Umsetzung. Außerdem sagt die Bundesregierung mit ihrem Gesetz dem Müll auf den Straßen den Kampf an. To-Go-Becher, Zigarettenkippen, hier sollen Produzenten pauschal an Straßenreinigungsgebühren beteiligt werden.
Das Ziel ist vollkommen klar, es geht uns um eine saubere Umwelt, in der kein Müll und schon gar keine giftigen Kippen rumliegen. Heute ist das so, dass die Kosten für die Reinigung von uns allen getragen werden und künftig werden wir die Hersteller und die Vertreiber von Einwegprodukten aus Kunststoff zur Kasse bitten?
Die Bundesregierung will auch selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Behörden des Bundes sollen künftig vor allem Produkte aus Recycling nutzen. Die rund 6.000 Beschaffungsstellen des Bundes werden verpflichtet, recycelte Waren zu kaufen, wenn auch nicht zu jedem Preis. SPD-Ministerin Schulze.
Mein Ziel ist es, dass Deutschland beim Kampf gegen den Müll wirklich eine international führende Rolle einnimmt. Wir können das, wir sind dazu technisch in der Lage und wir müssen einfach sorgsamer mit unseren Ressourcen umgehen.
Der Verband kommunaler Unternehmer spricht von einem guten ersten Schritt zur Müllvermeidung. Doch man könne noch ehrgeiziger sein und zum Beispiel auch die Hersteller von Kaugummis in die Pflicht nehmen. Denn neben Kippen und Wegwerfbechern nerven vor allem die kleinen Klebegeister die Reinigungsunternehmen. Hier müssten verstärkt auch die Produzenten zur Kasse gebeten werden, sagt VKU-Vizechef Patrick Hasenkamp.
Die entsprechenden Gebührenzahler werden mit Materialien belastet vom Reinigungsaufwand, die definitiv eigentlich auch den Abfallerzeugern und den Verkehrbringern anzulasten sind.
Die Deutsche Umwelthilfe bemängelt, genau wie der NABU, dass das Gesetz zu kurz greife. Es setze zu sehr auf Recycling, statt Abfall generell stärker zu vermeiden. Deswegen müsse der Bundesrat nachbessern.
Soweit Angela Ulrich. Ebenfalls seit heute ist einem Freihandelsabkommen der EU mit Vietnam der Weg bereitet. Das Europaparlament hat mit großer Mehrheit für den Pakt gestimmt. Jetzt müssen nur noch der Ministerrat und die vietnamesischen Vertreter zustimmen. Vietnam ist der zweitgrößte Wirtschaftspartner der EU unter den ASEAN-Staaten. Aus Brüssel berichtet Holger Beckmann.
Es soll das erste umfangreiche Freihandelsabkommen werden, das die Europäische Union jemals mit einem Entwicklungsland abschließen will. Und die europäische Wirtschaft soll davon sehr profitieren. Der fertig verhandelte Vertrag sieht vor, dass 2/3 aller Einfuhrzölle auf europäische Produkte sofort entfallen, wovon sich beispielsweise Hersteller von Autoteilen, von Flugzeugen und damit wohl vor allem das europäische Airbus-Konsortium einiges versprechen dürften. Innerhalb von 10 Jahren sollen dann so gut wie alle vietnamesischen Einfuhrzölle wegfallen. Umgekehrt sollen auch Produkte aus dem asiatischen Land künftig weitgehend ungehindert nach Europa kommen, etwa Kautschuk oder Cashewkerne. Der konservative belgische Europaparlamentarier Geert Bourgeois bezeichnete das Abkommen als große Chance für die EU.
It's a unique opportunity.
Es ist die Gelegenheit, die Ambitionen der EU zu unterstreichen, in Zukunft als ernstzunehmender geopolitischer Akteur wahrgenommen zu werden. Nicht als jemand, der die Regeln bestimmt, dafür aber umso mehr als eine globale Institution, die den Freihandel voranbringt, für Multilateralismus und gegen Protektionismus steht und ein Partner ist für andere Staaten wie Vietnam.
Resists against protectionism and reaches out to partners such as Vietnam.
Das sehen aber nicht alle im Europaparlament so. Im Gegenteil, Widerstand kommt besonders von den Grünen. Sie verweisen auf viele Menschenrechtsverletzungen, die in Vietnam nach wie vor alltäglich seien, und bemängeln, dass es in dem Abkommen kein wirksames Instrument gebe, um die Menschenrechtssituation dort zu verbessern. Trotzdem, die Regierungen der Mitgliedstaaten und die EU-Kommission wollen das Abkommen. Schließlich ist es ein Teil von insgesamt 20 neuen Handelsverträgen, die Europa derzeit mit Drittstaaten auf den Weg bringen will, beispielsweise auch mit Südamerika und dem auch wegen der Menschenrechtssituation etwa in Brasilien umstrittenen Mercosur-Abkommen. Für EU-Handelskommissar Phil Hogan sind das alles zwar sehr ernstzunehmende Argumente, dennoch überwiegen aus seiner Sicht schließlich die Vorteile. Natürlich beobachten wir die Menschenrechtslage in Vietnam sehr genau, aber ich bin davon überzeugt, dass wir genügend Kommunikationswege mit der vietnamesischen Führung haben, um hier Verbesserungen zu erreichen. Und das funktioniere eher mit einem Freihandelsabkommen als ohne.
Das war ein Bericht von Holger Beckmann. In China grassiert noch immer das sogenannte Wuhan- oder Coronavirus. Dafür gibt es jetzt auch einen wissenschaftlichen Namen, der nichts und niemanden, auch geografisch, diskriminieren soll. Aber so weit bin ich noch nicht. Und der Kollege Axel Dorloff in Peking übrigens auch nicht. Der beobachtet, wie sehr die Grippe das Land und seine Wirtschaft im Griff hat.
Eine rot-weiße Schranke, davor etwa 10 Wachmänner mit einer roten Binde am Arm. Pingfang heißt das Wohnviertel am Stadtrand von Peking. Eigentlich wohnen hier tausende Wanderarbeiter in einfachen Unterkünften. Aber viele sind nach dem Frühlingsfest nicht aus ihren Heimatdörfern zurückgekehrt, weil sie nicht dürfen. Die Auflagen sind wegen des Coronavirus hoch, bestätigt dieser Wachmann durch seinen Mundschutz. Alle, die Peking verlassen haben, müssen jetzt eine Erlaubnis von ihrem Vermieter beantragen. Dann müssen sie 14 Tage in Quarantäne und können danach die Erlaubnis erhalten, wieder normal rauszugehen. Der Vermieter trägt mit seiner Erlaubnis die Verantwortung für die Quarantäne seiner Mieter. Wenn etwas schief geht, haftet er mit. Viele sagen ihren Mietern deshalb einfach, dass sie vorerst zu Hause in ihren Dörfern bleiben müssen. Laut Pekinger Transportbehörde haben mehr als 10 Millionen Menschen die Hauptstadt vor dem Frühlingsfest im Januar verlassen. Nur 2 Millionen sind bislang zurückgekehrt. Der Arbeiter Zhu Wei-min hat am Morgen sein Wohnviertel mit dem Auto verlassen. Jetzt darf er nicht mehr rein. Genervt sitzt er bei offener Tür auf dem Beifahrersitz. Ich habe denen gesagt, ich fahre nur kurz raus, um was einzukaufen. Der Wachmann hat gesagt, kein Problem, ich könne gehen. Jetzt darf ich nicht zurück. Ich müsse eine Erlaubnis für meine eigene Wohnung beantragen, sagen sie. Ich habe meinen Vermieter schon informiert. Wenn ich die Erlaubnis nicht bekomme, kann ich nicht zurück. Wenn Millionen Menschen nicht zurückkehren, fehlt es an Arbeitskräften. In Peking ist das offensichtlich. Die meisten Restaurants und Geschäfte haben weiter zu. Auch wenn der Zwangsurlaub offiziell seit Montag vorbei ist, fehlt es an Kellnern, Köchen, Verkäufern, Lieferboten und vielen anderen Arbeitskräften. Auch viele mittlere und größere Unternehmen sowie internationale Handelsketten bleiben geschlossen. Besonders heikel ist die Rückkehr der Arbeiter aus der am meisten betroffenen Provinz Hubei. Dort, wo bislang rund 75% aller weltweiten Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten sind. In Changying, einem Stadtteil von Peking, baut der Bezirk gerade ein Quarantänedorf. Xu Wei zeigt auf die weißen Wellblechhütten mit rotem Fensterrahmen. Für ein staatliches Bauunternehmen organisiert er das Quarantänedorf mit vorerst 39 Zimmern. Die Rückkehrer aus Wuhan und der Provinz Hubei sollen hier einige Zeit unter Quarantäne bleiben. Die meisten meiner Arbeiter können derzeit nicht zurückkommen. Das beeinflusst unsere Arbeit sehr. Nicht so wichtige Bauarbeiten haben wir schon auf März verschoben. Viele bleiben jetzt lieber in ihren Provinzen und kommen erst zurück, wenn sich die Situation verbessert hat. Wann die Situation aber besser wird, lässt sich weiter nur mutmaßen. Regierungsberater Zhongnan Shan gilt als international anerkannter Spezialist für Atemwegserkrankungen. Er hat sich gestern optimistisch geäußert, dass die Zahl der Neuinfektionen noch in diesem Monat sinken werde und der Höhepunkt damit erreicht sei. In einigen Provinzen sei das bereits der Fall. Die Situation werde sich aber erst im April wieder normalisieren. Ein Hauptproblem sei weiter, dass man immer noch nicht genau weiß, warum das Coronavirus so ansteckend ist.
Aus Peking, Axel Dorloff. Das Coronavirus heißt offiziell jetzt SARS-CoV-2. Wie gesagt, keine Diskriminierung. Auch in Deutschland nicht, hier sowieso nicht, wo wir doch so gerecht sind. Zum allgemein anerkannten Gleichbehandlungsgebot gehört zum Beispiel auch das Prinzip, dass es für gleiche Arbeit auch gleichen Lohn gibt. Richtig, natürlich. Doch ausgerechnet in der Bankerbranche sollte das nicht gelten. Jan Plate mit Einzelheiten.
Na, wieder nur Jungs hier. So soll letztens der Deutschlandchef einer großen amerikanischen Bank von der Finanzchefin eines Kunden begrüßt worden sein. Und nicht nur das, die offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes bringen den Einkommensunterschied, die Einkommenslücke, die sogenannte Gender Pay Gap, in der Finanzbranche auf eine simple Zahl. Während Frauen in Deutschland über alle Branchen hinweg 21% weniger verdienen als Männer, ist die Kluft in den Geldhäusern besonders groß. Da beträgt der Abstand 28%. Genauer aufgeschlüsselt hat das Phänomen nun die Personalberatung Willis Towers Watson für das Handelsblatt. Befragt wurden Personalchefs von 147 deutschen Geldhäusern. Zwar sind bei den Angestellten bis 35 Jahre die Frauen sogar leicht in der Überzahl, allerdings kippt das in den älteren Jahrgängen. Und der Unterschied zeigt sich auf der Management-Ebene. In Führungspositionen kommen in der deutschen Finanzbranche 3 Männer auf eine Frau. Unter anderem wechseln Männer wohl häufiger und steigen schneller auf. Und Frauen stoßen wohl weiter seltener in höhere und damit besser bezahlte Verantwortungsbereiche vor.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Jan Plate. Ja, der Weg in die Zukunft ist lang und steinig. Das lernt gerade auch unsere Bundeswehr. Die soll nämlich auch an Maus und Tastatur kämpfen lernen, wie unsere Verteidigungsministerinnen fordern. Dazu haben sie unter anderem einen sogenannten Cyber Innovation Hub gegründet. Dort sollen unsere Soldaten die Kluft zwischen Bundeswehr und Start-up überwinden. Uli Haug hat sich mal an dieser Front umgehört.
Ende November 2019. Antrittsbesuch von Verteidigungsministerin Gram-Karrenbauer im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. In einem hippen Backsteinbau in Berlin-Moabit sucht eine kleine Truppe nach Start-ups und digitalen Innovationen. Das Ganze sieht so gar nicht nach Bundeswehr und Amtsschimmel aus. Die Ministerin freut's.
Bürokratie ist in ganz Deutschland eine Herausforderung, bei der Bundeswehr noch 3-mal so viel wie sonst wo. Und dieser Cyber Innovation Hub zeigt natürlich auch, wie man anders arbeiten kann.
4 Spielekonsolen für 3.285 Euro, 4 grüne Samtsofas für 10.648 Euro und 5 Profi-Kaffeevollautomaten für 23.292 Euro. Die Bundeswehr hat für ihre 25-köpfige Start-up-Crew eine nette Arbeitsatmosphäre geschaffen. Zu diesem Ergebnis kommt ein nicht öffentlicher Bericht aus dem Beschaffungsamt der Bundeswehr. Darin kommt ein Beamter aus der Ministerialbürokratie zum Schluss.
In der Tagespresse ist von den schwerfälligen Beschaffungsstrukturen und innovationshemmender Bürokratie die Rede. Aus Sicht eines Beamten aber sehe ich es als meine Pflicht, § 63 Bundesbeamtengesetz, Bedenken an diesen Ausgaben vorzutragen.
Diese Anmerkungen zum Cyber Innovation Hub wurden im Juni 2019 erstellt und auch ins Bundesverteidigungsministerium geschickt. Dort hielt man den Bericht aber nicht für plausibel. Er wurde zurückgeschickt und soll bis März überarbeitet werden. Bei der Genehmigung von weiteren 30 Millionen Euro für das Cyber Innovation Hub durch den Haushaltsausschuss des Bundestages spielte das Papier also keine Rolle. Der Verteidigungsexperte der Grünen, Tobias Lindner, kritisiert deshalb die Rolle des Ministeriums.
Was schon bedenklich ist, dass wenn man das Verteidigungsministerium damit solchen Vorwürfen konfrontiert und als Antwort bekommt, es gibt solche Vorwürfe nicht, und danach ein Papiere in die Hände fallen, dann wird da viel Vertrauen kaputt gemacht, nicht nur ins Ministerium, sondern eben auch in die Einrichtung Cyber Innovation Hub.
Verteidigungsministerin Kamm-Karrenbauer war bei ihrem Antrittsbesuch im November dagegen voll des Lobes für das Cyber Innovation Hub. Die Einrichtung sei so etwas wie ein Goldgräber.
Er findet die besten Dinge, die wir brauchen. Er ist aber auch jemand, der uns lehrt, wie wir auch schneller und agiler arbeiten können.
Insgesamt wurden 74 Projekte mit Start-ups initiiert, von denen die Bundeswehr aktuell 18 genauer testet. Wirklich umgesetzt wurden zum Beispiel Virtual Reality Segelflugsimulatoren an der Offiziersschule der Luftwaffe. Dem grünen Verteidigungspolitiker Lindner reicht das aber nicht aus.
Das mag sinnvoll sein, aber ob das in einer vernünftigen Relation zu 10 Millionen steht, ich habe da zumindest Nachfragebedarf.
Trotz der Kritik an manch fragwürdiger Ausgabe, zur Wahrheit gehört auch, dass das Cyber Innovation Hub sein jährlich genehmigtes Gesamtbudget nie überschritten hat.
Na, wenigstens sparsam sind sie, unsere Vaterlandsverteidiger. Uli Haug berichtete aus Berlin. Mit seinem Bericht endet unser Podcast für heute. Christian Murk in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.